Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen an diesem sonnigen Sonntagmorgen alle miteinander hier sein können, dass wir Familienhauskreisversammlung haben können. Und ich freue mich darauf, dass wir miteinander von Gott hören können. Ja, ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Ob es euch gut geht, ob ihr sagt, jawohl, Wochenende, Sonntag, Sonnenschein, wunderbar. Oder ob euch vielleicht irgendetwas belastet. Ob euch irgendetwas Sorgen macht, vielleicht eine Krankheit oder bei den Kindern, die liebe Schule, hat auch wieder angefangen, ne? Ist so eine Sache, ne? Aber geht schon. Was euch auch bewegt, ich weiß es nicht. Und wir haben ja so eine Zeit erlebt in letzter Zeit, ja, die war für manche nicht ganz einfach. Da gab es Einschränkungen, da gab es wirkliche Sorgen und Nöte. Und ich ganz persönlich muss sagen, auch für uns gab es jede Menge Einschränkungen in unserer Arbeit unter den Kindern. Und das hat mich wieder ein Stück weit näher auch zu Gott geführt. Und ganz besonders auch ins Gebet. Und deshalb heißt unser Thema heute Beten, was bringt's? Manchmal denkt man ja so, ne? Also wenn ich jetzt irgendetwas tue oder etwas machen soll, na was habe ich denn davon? Ne? Also ihr Kinder, vielleicht kommt es bei euch mal vor, dass ihr der Mutti zu Hause helft. Macht ihr das? Puh. Soll ich die Muttis auch noch mal fragen? Nein. Lieber nicht. Ne? Nein, ihr seid doch voll in Ordnung hier. Ne? Bei euch klappt das. Ne? Aber manchmal kommt vielleicht so die Frage, naja Mutti, wenn ich das mache, was bekomme ich denn dann? Stimmt's? Macht ihr nie, ne? Nein. Was ich wieder erzähle hier vorne. Ne? Aber es stimmt, manchmal denkt man so. Und manchmal denken sogar wir Erwachsenen so. Ne? Wenn ich das und das jetzt mache für den und den, ne? Was habe ich denn davon? Ist nicht immer gut, wenn man so denkt. Ne? Wie ist denn das eigentlich beim Beten? Habe ich da auch was davon? Bringt mir das was? Du sagst ja. Wir wollen es überprüfen. Nicht nur, dass ich hier vorne was erzähle, sondern wir wollen in die Bibel schauen, in Gottes Wort. Denn darauf können wir uns verlassen. Und das ist auch etwas, was diese Zeit uns gezeigt hat. Das Einzige, was Bestand hat, ist Gottes Wort. Und ich habe uns eine Geschichte zu diesem Thema mitgebracht. Man kann ja vieles erzählen, man würde nicht fertig werden zu diesem Thema. Ich habe eine Geschichte rausgegriffen. Und die ist ziemlich dramatisch. Nämlich als der Petrus im Gefängnis war. Der Petrus im Gefängnis. Ich habe mal so ein altes Gemäuer hier mitgebracht. Ne? So könnte das vielleicht ausgesehen haben, damals in Jerusalem. Was hat der Petrus eigentlich in Jerusalem gemacht? Ihr Kinder, wer war denn das überhaupt, der Petrus? Wisst ihr das? Habt ihr den Namen schon mal gehört, Josephine? Spitzenmäßig. Es war ein Jünger von Jesus. Weiß jemand noch was über Petrus? Das stimmt auch. Ne? War nicht immer alles gut beim Petrus. Ne? Finde ich so stark, weil es bei uns genauso ist. Ne? Wisst ihr noch was über Petrus?
Er hat Waffenheit nicht gegeben, wenn Jesus angefeuert hat und die den ins Gefängnis und dann Kreuzigung machen soll.
Ja, da war er mit dabei, ne? Dort als das passiert ist, genau. Wisst ihr, was der für einen Beruf hatte, der Petrus? Ja. Der war Fischer, genau. Ne? Der kannte sich aus mit den Fischen. Aber der Herr Jesus hat ihm eine neue Aufgabe gegeben. Ne? Petrus sollte unterwegs sein und von Jesus erzählen. Und der Herr Jesus, der war zu diesem Zeitpunkt schon wieder bei Gott im Himmel gewesen. Und der Petrus, er war als Apostel, so nannte man sie dann in dieser Zeit, unterwegs in Jerusalem, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Vielleicht sah das so oder so ähnlich aus. Der Petrus in der Mitte erzählt den Menschen von Jesus. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, aus Liebe zu uns, ne? Um uns zu retten, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und davon erzählte der Petrus, dass die Leute aufwachen, dass sie umkehren. Aber das gefiel längst nicht allen. Und wenn ihr mal mein Bild anschaut, könnt ihr da was entdecken. Da ist nicht nur Petrus und ein paar Leute, die zuhören, sondern da ist noch was zu sehen.
Wachen.
Wachen. Das müssen wir überprüfen, was es damit auf sich hat. Und ich lese uns zwei Verse aus Apostelgeschichte 12, die ersten beiden Verse. Und wer ein bisschen ein schwaches Gemüt hat, der sollte vielleicht gerade mal nicht ganz genau hinhören. Es ist nämlich ziemlich krass, was dort steht. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Da war was los in Jerusalem. König Herodes, dem gefiel es nämlich nicht, dass es Menschen gab wie den Petrus, der von Jesus erzählte. Er hatte Angst um seine Macht, Angst um seinen Einfluss. Und so fing er an, die Christen gefangen zu nehmen. Und er scheute sich auch nicht davor, Christen zu töten, wie den Jakobus. Echt dramatisch, echt schlimm, was dort passiert ist. Schwierige Zeiten. Noch viel schwieriger, als wir sie vielleicht heute erleben. Und man könnte das mal ein Stück zusammenfassen. Die Not der Christen damals. Sie mussten Angriffe aushalten. Verfolgung und Angst erleiden. Ja, bis hin zum Gefängnis und zum Tod. Schwierige Zeiten. Zeiten, in denen die Christen wirklich unter Druck standen. Aber der Petrus, er ließ sich nicht entmutigen. Und ich finde das echt stark. Und ich denke, wir können eine ganze Menge auch in unserer heutigen Zeit von Petrus lernen. Wie er mutig weiter das Evangelium von Jesus verkündigt hat. Mal sehen, wie es weitergeht. Und als er, Herodes, sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Die Not des Petrus. Es kam, wie es kommen musste. Man könnte sagen, wenn man das hier im Nachgang liest, tja, Petrus, vielleicht warst du auch ein Stück selber schuld. Ne? Hättest du mal einfach den Mund gehalten, wärst still gewesen, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Aber das war für den Petrus keine Option. Ne? Für ihn kam das nicht in Frage. Und er macht das schon einmal deutlich, und das möchte ich uns mal ergänzend noch lesen, als er mit Johannes vor dem Hohen Rat steht. Da sagt er in Apostelgeschichte 4 schon, in Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann im Vers 20, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, der Petrus, der brannte für Jesus, der brannte für die Sache. Und nun saß der Petrus im Gefängnis. Schlimm. 4x4 Soldaten bewachten den Petrus. Wie viele waren das denn? Wer kann denn rechnen zum Sonntag? 16 Soldaten, wunderbar. Also,
4 plus 4 ist 8 und 8 plus 8 ist 16.
Wunderbar, ne? Also du hast uns gleich den Rechenweg noch erläutert, ne? Du kannst morgen schulfrei machen, ne? Hast heute deine Mathestunde schon hinter dir, ne? 4x4 Soldaten, so muss man sich mal überlegen, mal drüber nachdenken, ne? 16 Soldaten bewachten den Petrus. Ihr Kinder, was hat denn da Petrus verbrochen? Hat er was gemacht? Von Jesus erzählt? Hat er was Schlimmes gemacht?
Ich wollte nur sagen, dann kam ein Engel.
Ja, warte. Halt! Wir überprüfen das Schritt für Schritt. Ne? Das ist wie mit dem Rechenweg. Ne? Eins nach dem anderen. Ne? Hat er was verbrochen? Nein. Nun stellt euch mal vor, ihr habt gar nichts gemacht, ne? Vielleicht in der Schule oder auch zu Hause, und ihr werdet einer Sache beschuldigt. Du hast das und das gemacht und deshalb kriegst du jetzt die und die Strafe. Wie würdet ihr das finden?
Gemein.
Gemein, ja. Ne? Das ist ungerecht, das ist unfair, wie kann das sein? Dem Petrus muss es ganz genauso gegangen sein. Ne? Und wenn man ihn hier so sieht, in Ketten gebunden, dann muss man sagen, oh, dem Petrus, dem ging es überhaupt nicht gut. Ne? Und er wusste nicht, wie geht das weiter? Ne? Komme ich hier je wieder lebend raus oder passiert mir vielleicht das Gleiche wie dem Jakobus? Ne? Eine schlimme, eine schwierige Situation. Und vielleicht hat der Petrus im Stillen auch gebetet. Die Bibel verrät es uns an dieser Stelle nicht. Aber wisst ihr, was interessant ist? Dass es da Leute gab, die etwas ganz, ganz Wichtiges getan haben. Und das führt uns zu unserem Thema. In Apostelgeschichte 12, im Vers 5, da heißt es, so wurde nun Petrus im Gefängnis bewacht und dann von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Die Gemeinde, das waren also die Leute, die Jesus kannten, die an Jesus glaubten und die versammelt waren, um Gottesdienst zu feiern und eben auch miteinander zu beten. Und da beginnt dieser Vers, dieser zweite Teil dieses Verses mit diesem Wörtchen, aber. Nun ist das so eine Sache mit dem Aber. Ne? Ein kleines Wort mit großer Wirkung. In der Schule heißt es vielleicht manchmal, das hast du gut gemacht, stimmt's? Sagt das manchmal der Lehrer? Nett? Muss ich mal mit euren Lehrer reden. Ne? Gibt's doch gar nicht. Ne? Das hast du gut gemacht. Hoffentlich. Aber dann heißt es manchmal, aber. Bei der einen Aufgabe, ne, da hast du nicht ganz richtig gelegen. Oder da war noch das und das. Ne? Oder es heißt manchmal, naja, das war nicht so berühmt. Ne? Aber die eine Sache, die hast du schon richtig gut gemacht. Also wir merken, das kann in zwei Richtungen gehen, dieses Aber. Und was hinter diesem Aber in der Bibel hier steckt, das führt uns in eine gute Richtung. Da heißt es nämlich, sie beteten unablässig. Was könnten das bedeuten? Sie beteten unablässig. Ja?
Einfach, weil sie den Herrn Jesus gemocht haben.
Ja, die hatten Jesus lieb. Ne? Und die wussten, der Herr Jesus, das ist nicht nur der Retter, ne, der für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, sondern der Herr Jesus ist auch der Herr. Ihm ist nichts unmöglich. Und deshalb haben sie mit Jesus, mit Gott im Gebet gesprochen, waren mit ihm verbunden. Und das bedeutete auch, sie haben auf Gott vertraut. Dass Gott eingreift, dass er das Richtige tut. Auch wenn sie nicht wussten, wie das aussehen soll. Sie vertrauten auf Gott. In dieser Zeit der Corona-Krise, wo wir also nicht unterwegs sein durften und Kinderstunden halten durften, da haben wir etwas ja, aus der Not herausgeboren, Neues gemacht, nämlich jede Woche eine neue Videokinderstunde. Manche von den Kindern, die hier sind, die haben das auch zum Teil gesehen. Und da ist auch ein neues Lied entstanden und es passt ganz gut an diese Stelle, wo es darum geht, Gott zu vertrauen. Es ist ein bisschen angelehnt an unser Motto, wenn wir unterwegs sind mit unseren Legosteinen, da heißt dieses Motto, bau schlau. Und genauso heißt auch dieses Lied, bau schlau, echt schlau gebaut, bau schlau, echt schlau gebaut ist dein Leben, wenn du auf Gott vertraust. Ja, sie vertrauten auf Gott. Und haben es in unserem Lied auch gerade gesungen, er ist der Herr, ihm entgeht nichts, ihm gerät nichts außer Kontrolle, egal wie die Situation auch heißt. Ja, aber was heißt denn das eigentlich? Beten. Was heißt beten? Zunächst einmal könnte man sagen, und das wäre vielleicht so die erste Antwort, die wir auch geben würden, Beten ist Reden mit Gott. Ja, Reden mit Gott, im Gespräch sein mit Gott, dem Allerhöchsten. Und wir wissen das und wir sagen das vielleicht auch so daher manchmal, aber es ist eigentlich ein riesiges Vorrecht, was wir haben dürfen, mit Gott zu reden. Beten ist aber noch mehr. Beten heißt auch, auf Gott zu hören. Das ist nämlich kein Monolog, ne, sondern ein Dialog, sondern wo es auf Zweie drauf ankommt, nämlich auf mich und auf Gott vor allem. Dass er Gebet erhört, dass er eingreift. Hören auf Gott. Wenn ich Gott etwas sage, dann erwarte ich, dass Gott auch antwortet. Auf welche Art und Weise auch immer. Beten heißt auch, sich Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören. Und wenn wir ehrlich sind, ist das manchmal gar nicht so einfach. Ne? In unserer stressigen und schnelllebigen Zeit, diese Ruhe zu finden, diese Zeit sich zu nehmen, mit Gott zu reden, aber eben auch auf Gott zu hören. Beten heißt auch, dieses Vertrauen zu haben, dass Gott Gebet erhört. Dass die Gebete nicht an der Zimmerdecke enden, sondern dass sie durchdringen zum lebendigen Herrn, dem Schöpfer aller Dinge. Man könnte es auch so ausdrücken, beten heißt, die Sache in Gottes Hände legen. Die Sache in Gottes Hände legen. Ist es nicht toll? Wir dürfen die kleinen und die großen Dinge mit Gott bereden, dürfen es ihm in die Hände legen. Petrus, der sagt später einmal, als er seine Briefe aufgeschrieben hat, einen ganz, ganz wichtigen Satz. In 1. Petrus 5, Vers 7, viele haben dieses Wort sicherlich im Kopf. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er, Jesus, sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er, Jesus, sorgt für euch. Ist das nicht genial? Beten heißt auch, mit Gott durch den Alltag zu gehen. Also, dass ich nicht nur vorm Essen bete, Gott Danke sage, sondern dass ich mit Gebet durch den Alltag gehe, durch die Situationen, die mir begegnen. Sei es im Kindergarten, in der Schule, auf Arbeit oder wo wir auch immer sind. Beten heißt mit Gott durch den Tag, durch den Alltag. Was noch viel wichtiger ist, und das gilt für die Geschichte, die wir heute hören können von dem Petrus, wie auch für alle anderen Situationen. Gott erhört Gebet. Und ihr seht schon hier auf meinem Bild von dem Petrus, da muss was passiert sein. Und ich möchte es uns vorlesen, was los war. Als nun Herodes ihn, Petrus, vorführen wollte, schlief er in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Lichter glänzte ihm den Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und durch die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zum eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Gott erhört Gebet. Und wenn wir hier diese Geschichte anschauen, dann geschah das hier gewaltig. Mit Kraft und Macht, so könnten wir es einmal ausdrücken. Gott greift ein.
Er schickt seinen Engel, der weckt den Petrus. Der Petrus weiß gar nicht, was losgeht. Er gibt ihm Anweisungen und Petrus macht einfach. Zwischendrin denkt er mal, er träumt. Bis er erkennt und realisiert, als er mitten in der Nacht in Jerusalem auf der Straße steht, das, was hier gerade passiert ist, ist wirklich passiert. Gott erhört Gebet mit Kraft und Macht. Und hier kann man sagen bei Petrus, Mensch, das war wirklich außergewöhnlich. Aber ist das immer so? Hast du das schon so erlebt in deinem Leben? Passiert es jeden Tag, wenn du betest, dass Gott einen Engel schickt und dass dann gewaltige Dinge passieren? Hört Gott etwa unsere Gebete doch nicht? Wisst ihr, Gott erhört Gebet. Und manchmal, und wenn wir andere Stellen in der Bibel hernehmen, dann finden wir das auch. Und wir wissen es aus eigenem Erleben. Manchmal ganz still. So eine stille Gebetserhörung. Wo Gott uns vielleicht einen Vers aus seinem Wort zeigt, wo wir ganz genau wissen, Mensch, das ist die Antwort auf mein Gebet. Oder wo Gott uns jemand über den Weg schickt, der uns vielleicht ein Wort sagt oder irgendetwas anderes, wo wir wissen, das ist das, worum ich Gott gebeten habe. Manchmal und vielleicht viel öfter sind die Gebetserhörungen Gottes ganz still. Aber eins dürfen wir wissen, Gott erhört Gebet nach seinem Willen. Da geht es also nicht um unseren Willen. Das, was wir uns vielleicht wünschen, was wir uns ausmalen, was wir uns erhoffen oder erträumen, sondern es geht nach Gottes Willen. Da müssen wir jetzt nicht enttäuscht sein, sondern, ich habe es noch drunter geschrieben, Gottes Wille ist immer uns zum Besten. Gott weiß, was wir brauchen, Gott weiß, was wir benötigen, er weiß auch, was er uns zumuten kann. Gott erhört Gebet. Er nimmt nicht immer alle Schwierigkeiten, alle Probleme weg, dass das wie weggeblasen ist, aber er hilft uns, damit klarzukommen, zurechtzukommen, es zu tragen. Und wir dürfen wissen, auch wenn wir manches vielleicht im Moment und hier und jetzt gerade nicht verstehen, es ist doch uns zum Besten. Jemand hat mal gesagt, Gott ist kein Wunschautomat. Ne? Kennt bestimmt solche Automaten, ne? Wo man eine Münze reinsteckt und dann drückt man da noch irgendeinen Knopf und da kommt dann aus dem Automat das raus. Schöner Süßigkeitenriegel, ne? Den man gerade so, na, gerne hat. Ne? Kaugummi, ja. Ne? Aber so ist es bei Gott nicht, ne? Sondern es geht nach seinem Willen. Und wir dürfen wissen, das ist immer das Beste für uns. Gott erhört Gebet. Der bekannte Prediger Spurgeon sagte einmal, er, Gott, ist zuverlässig auf den bestimmten Augenblick. Nie kommt er vor der rechten Zeit, aber auch nie zu spät. Er ist zuverlässig auf den bestimmten Augenblick. Nie kommt er vor der rechten Zeit, aber auch nie zu spät. Gott ist da. Und bevor wir uns einen kleinen letzten Teil noch miteinander anschauen, habe ich noch ein Lied mitgebracht. Das heißt, Gott ist da, er ist dir nah. Und es passt an dieser Stelle wunderbar. Gott ist da, er ist dir nah. Und ich wünsche euch, den Kindern und auch den Erwachsenen, dass ihr das auch in der kommenden Woche erleben dürft, dass Gott da ist, dass er ganz nah ist, dass er nur ein Gebet weit entfernt ist. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir mit Gott ins Gebet gehen. Ja, was ist in Jerusalem passiert? Petrus befand sich mitten in der Nacht auf der Straße und da heißt es im Vers 12, als er das gemerkt hat, was Gott gemacht hat, kommt er erstmal ins Staunen und ganz schnell kommt er dann dazu, wo es heißt, er besann sich. Das heißt, er hat nachgedacht und er hat gewusst, wo er hingehört, nämlich in die Gemeinschaft mit den anderen Christen, in die Gemeinschaft mit dem großen, lebendigen Herrn. Und ich lese uns ein paar letzte Verse. Er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er aber sprach, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus wusste, ich gehöre zu den anderen Christen in die Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Aber wie war das bei den Christen damals? Man könnte sagen, sie rechneten nicht damit. Und ich habe so gedacht, Mensch, ist es nicht heute ganz genauso auch bei uns? Dass wir manchmal gar nicht damit rechnen, wenn wir beten, dass Gott Gebet erhört und dass er eingreift. Petrus klopft, die Rhoda erkennt seine Stimme, vor Freude macht sie die Türe nicht auf, geht zu den anderen. Was sagen dir die anderen? Du hast einen Knall, Rhoda. Das kann gar nicht sein. Und Petrus, er klopfte weiter, ganz analog, an der Tür. Und sie lassen den Petrus herein. Und sie kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie er Zeugnis gegeben hat davon, was der Herr an ihm getan hat. Petrus hat die anderen Christen damals ermutigen können mit dem, was Gott an ihm getan hat. Jesus will auch dir begegnen, denn er hört dein Gebet. Beten, was bringt's? Und ich möchte noch mal ein paar kurze Worte zusammenfassen, das ist nicht allumfassend, das kann man noch beliebig fortsetzen. Aber beten, und viele von uns, auch ich, haben das schon oft erlebt, beten gibt Kraft und Mut, weil ich mit dem lebendigen Herrn verbunden bin, mit dem Allmächtigen, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, dem Herrn, der alles in seiner Hand hat. Beten heißt auch Vertrauen. Ich lege mein Vertrauen auf Gott. Beten, das bringt auch Gewissheit. Beten gibt uns Hoffnung. Und beten nimmt Angst und Sorge oder hilft, in Angst und Sorge damit umzugehen. Beten schafft aber auch Gemeinschaft. Und wir haben das in unserem Text sehr eindrücklich gesehen, wie die Christen beieinander waren und beteten, weil sie wussten, das ist das Einzige, was wir tun können. Und beten, das ändert auch manchmal unsere Blickrichtung und unsere Perspektiven, dass wir die Sache aus Gottes Sicht sehen können. Und das hilft uns ganz sehr. Ich möchte euch Mut machen, probiert es doch einfach aus, mit Gott im Gespräch zu sein. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Vorrecht haben können, mit dir zu reden. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ob es große Dinge sind oder nur ganz kleine. Du freust dich, wenn wir zu dir kommen, wenn wir im Gespräch mit dir sind. Du freust dich, wenn wir Grund haben zum Danken und zum Loben. Aber du willst auch für uns da sein, wenn uns Angst und Sorgen zu schaffen machen. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist auch heute noch dasselbe wie damals bei der Begebenheit in Jerusalem mit Petrus. Danke, dass du auch heute noch die gleiche Kraft und Macht hast. Danke, dass du auch heute noch das Beste für uns willst, für deine Kinder, die an dich glauben und dir vertrauen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast durch dein Kommen auf diese Erde, dein Sterben am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Herr, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du den Weg zum Vater frei gemacht hast, dass wir überhaupt zu dir kommen können. Wir wollen dich auch um Vergebung bitten, dort, da, wo wir nicht an dich gedacht haben, wo wir gedacht haben, wir schaffen das schon selbst. Herr, vergib das. Und lass es uns in dieser kommenden Woche uns einfach immer wieder im Kopf und Herz sein. Herr, dass wir uns an dich wenden, dass wir mit dir im Gespräch sind und dass wir alles von dir erwarten dürfen. Lobpreis und Ehre sei dir dafür. Amen.